Schönen guten Abend, liebe Joel. Schön, hast du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hoi Jan, danke vielmals. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute zu dir komme. Ich bin Joel und ich komme aus Zürich. Ich bin Mami von zwei Kindern und ich bin Lehrerin. Das sind so mal die zwei ersten Hauptpunkte.
Als ich mich mit dir beschäftigt habe, habe ich mich so gefragt, was bedeutet Joel Bildung und Lehre und alles, was dazugehört?
Ich finde, das ist etwas extrem Wichtiges. Es ist einer der ganz wichtigen Grundsteine, wo man sich selber auch legen kann fürs Leben, für seine Zukunft. Und ich finde, Lehrer und Lehrerin sind so ein wertvoller Job, so ein wichtiger Job. Ich habe schon immer gewusst, dass ich irgendetwas mal mit Kind machen möchte. Und mit mit Sprache versuche ich es zu kombinieren, indem ich Lehrerin bin. Genau. Und Bildung ist einfach, also es ist ja wie das Leben irgendwie. Also es ist ja nicht nur die Schule. Wir bilden uns ja jeden Tag, fast mit jedem Schritt, den wir machen. Und da finde ich es einfach mega wichtig, dass man gute Personen an seiner Seite hat, die einem da unterstützen und ja, in der Bildung dabei sind und einem auch erkennen und einem sehen und einem können stärken und dass man das kann werden, was man will und das kann erreichen, was man sich erträumt. Im besten Fall wäre das natürlich mega schön.
Was hat dich zuletzt gebildet?
Ich habe das Gefühl, eine von meinen grössten Bildungen, fast jeden Tag, sind meine eigenen Kinder
zu Hause. Hätte jetzt was schon gut.
Und ich glaube, dass jetzt du mir wirst sagen, alle sagen das, alle Mamis.
Mami schon?
Ja.
Väter eher selten, gibt es aber immer mehr.
Ja, weil es auch immer mehr daheim sind. Denke ich, also das glaube ich sofort, ja. Aber es ist schon so, gell, Kinder bringen so viel von außen mit und sie sind ja wie nicht mein kleines Ich, sondern sie sind einfach ganz jemand anders und durch das, dass sie so nahe sind bei dir und mit dir so vieles teilen.
Ja, und auch Challenge.
Total. Da lernst du auch viel. Also nicht nur Basic-Sachen wie was läuft jetzt auf Insta und TikTok, sondern auch über mich selber. Wo sind meine Grenzen? Was vertrage ich? Was triggert mich? Was macht mich hässig? Wann brauche ich wieder meine Ruhe? Das sind Sachen, die man im Alltag mit dem Kind auch gut lernen kann, finde ich. Ja.
Wenn jetzt du so deine Kindheit anschaust, wo du Kind gewesen bist und vielleicht jetzt genau in dem Alter, wo deine Kinder sind, wie siehst du jetzt, wenn jetzt du die junge Joel anschaust, sind das die gleichen Themen gewesen, die du mit deinen Eltern verhandelt hast, wie jetzt das Kind mit dir? Oder wo unterscheidet sich's? Wolltest du auch ein bisschen erzählen, weil du hast einen spannenden Hintergrund.
Meine Kinder wachsen tatsächlich komplett anders auf, als ich aufgewachsen bin. Ich finde da nicht so viele Parallelen.
Aus das Nerven wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Deine Eltern fragen.
Absolut, auf jeden Fall. Aber also einer oder der Hauptunterschied ist natürlich, dass meine Eltern vor mehr als 40 Jahren in die Schweiz gekommen sind, ausgewandert sind aus dem Libanon. Und sie haben viel Zeit gebraucht, um sich da zu integrieren. Die Sprache ist etwas sehr schwierig gewesen. Sie können es bis heute noch nicht wirklich gut. Und ich han recht viel oder fast alles allein meistern. Ich han wenig mit meinen Eltern über meine eigenen Probleme geredet, wie jetzt meine Kinder zum Glück mit mir machen. Weil ich immer das Gefühl hatte, dass sie so genug haben, noch sonst, mit überhaupt sich zurechtfinden in der Schweiz, dass ich sie wie nicht noch belasten kann mit meinen Sachen. Und Das, was ich jetzt hier erzähle, ich glaube, es geht allen Sekundokindern so. Das ist nichts mega Außergewöhnliches. Das ist einfach so, dass man mega da muss sein, für die eigenen Eltern recht unterstützen muss sein und sich so ein bisschen die Rolle vertauschen, Parentifizierung.
Ja.
Das habe ich wahnsinnig erlebt und meine Kinder haben das natürlich überhaupt nicht. Gell? Sie, durch das, dass ich noch Lehrerin bin, weiss ich natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr als andere Eltern, wie es so in der Schule läuft. Und von dem können meine Kinder extrem profitieren. Und ich habe das natürlich überhaupt nicht gehabt. Ich habe nie jemanden gehabt, der mit mir aufzugehen macht. Ich habe auch nie jemanden gehabt, der gewusst hat, wo man wann sich wie muss für was anmelden. Ich habe in jungen Jahren schon die Formulare selber müssen verstehen und die Termine einhalten. Ich habe auch an die Elterngespräche und an die Elternabend müssen mit. Und man hat wirklich gemeint, dass ich meine Eltern Kinder übersetze, was dort geredet wird. Und klar, es war auf Deutsch, aber ich habe ja den Inhalt nicht verstanden. Ich habe nicht
wo es um dich gegangen? Also,
allgemein Elternabend zum Beispiel, wo erklärt worden ist, was wir jetzt in diesem Jahr machen, was so Ziele sind. Also etwas, wo nur die Eltern...
ich denke, so ab gewissen Pubertätsalter könnte das sehr interessant
worden sein. Ja, genau. Und das ist dann so, was sage ich denn meinen Eltern? Also ich habe zum Teil gar nicht wirklich verstanden, was die Lehrpersonen und Schulleiter Leiterinnen und Leiter erzählt haben.
Wie hat man dich denn unterstützt? Hat man dich wirklich einfach...
Ja, man hat mich wirklich gelassen. Also, man hat mich wirklich gelassen. Ja, ich hatte da keine Unterstützung in dem Sinn. Ich musste alles einfach allein machen.
Wann war denn aber so der Erweckungsmoment, dass du gewusst hast, ich komme nur weiter, wenn ich mich bilde? Ich denke, am Anfang wird das schon eine wahnsinnige Challenge sein.
Mhm.
Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann muss, für die Eltern fast noch ein bisschen Rolle tauscht, je nach Behörden und so, dass man sich dann dort vielleicht noch ein bisschen mehr in den Hintern knübelt. Und jetzt nicht nur Briefe von der Elternliste, sondern ich halt dann wirklich anhockt und lehrt. Und das allein muss, bis vielleicht so 16, 17, wo man dann mit Schulkolleginnen kann. Wo hast du die Disziplin hergeholt? Weil du bist ja in den Kindergarten gegangen und hast ja kein Deutsch können.
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das im Fall noch nie überlegt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube, den Punkt gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist so...
Einfach dein Wesen?
So normal gewesen. Und ich habe einfach wie gemacht. Das war wie ein Prozess gewesen. Ich habe, also jetzt rückblickend gesehen, ich glaube einfach mega Glück gehabt, dass mir das Lernen nie wahnsinnig schwer gefallen ist. Ich bin nicht eine gute Schülerin gewesen, ich bin aber auch keine schlechte gewesen. Ich habe einfach,
so schön.
Ich bin einfach ein bisschen in der Mitte gewesen. Ja, ich bin ein bisschen minimalistisch auch. Ich habe einfach das gemacht, was man muss. Und, das ist aber wie reingegangen. Das ist wie okay gewesen. Und ich habe einfach gemacht und gar nicht zurückgeschaut oder auch nicht gross vorgeschaut irgendwie, sondern ich war sehr, glaube ich, im Moment gewesen und habe einfach, also, dass die Rolle, dass ich diese Rolle gehabt habe, ist mir noch nicht so, seit so langer Zeit bewusst. Das ist nicht etwas gewesen mit dem, wo ich immer gelebt habe und immer im Hinterkopf gehabt. Ich habe mir nie überlegt, das müssten eigentlich meine Eltern machen. Das wäre ja gar nicht meine Aufgabe. Sondern für mich war das so normal gewesen, dass ich das jetzt einfach mache, weil es wie klar ist, dass es sonst niemand macht. Aber es hat mich auch nicht gestört, es hat mich auch nicht belastet, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber das hört man noch viel eben von Sekundos. Die momentane Sicherheits- und Justiz nicht Kantonsrätin, sondern Regierungsrätin aus dem Kanton Luzern, Tilfet Fanei. Ich komme aus Albanien, aus dem Kosovo, und wo sie gewählt worden ist, hat sie auch ein Interview gegeben in der Republik, wo sie gesagt hat, sie hat mit dem Vater, der Lastwagenchauffeur ist, müssen Theorie büffeln, und sie hat Theorieprüfung auch im Schlaf können und jetzt schmunzelst du.
Ja.
Kommen da Erinnerungen ab?
Hey, mein Also jetzt so, also jetzt so etwas Ähnliches habe ich jetzt nicht zum Erzählen. Mein Vater ist da in einem Metier drin, er ist Buchhalter in einer libanesischen Firma da in Zürich. Und das ist gar nicht mein Metier, da habe ich zum Glück nichts müssen helfen oder machen. Aber also ich muss zum Teil noch bis heute Termine ausmachen, Termine vereinbaren und Sachen übersetzen. Das ist wie so das Normalste, dass ich das Foto überkomme von einem Schreiben, das sie bekommen haben. Und ja, ich bin dann auch in dem Prozess drin, wo sie dann gerade drin sind, egal was für ein Prozess, sei jetzt das eine Wohnungssuche oder sei das irgendetwas, dass ich dann sehr dabei bin, ja. Aber ich habe mit meiner Tochter jetzt in der Sommerferien auf ihre Reitprüfung, auf ihr Reitdiplom gelernt. Darum habe ich jetzt eigentlich fast mehr gelacht, weil das jetzt gerade sehr aktuell ist und ich habe sie abgefragt. Sie hat einen dicken Ordner gehabt, den sie hat müssen lernen. Und ich habe natürlich müssen wissen, was in dem Ordner steht. Sonst hätte ich sie nicht abfragen können. Und am Schluss hätte ich, glaube ich, auch die Prüfung können gehen. Also, die praktisch nicht, reiten kann ich nicht. Aber die Theorie, die theoretische Prüfung, die hätte ich, glaube ich, auch bestanden.
Aber das, es liest jetzt gerade den Punkt aus, du hast viel auch mit dir selber ausmachen, wo du Kind gewesen bist. Mhm. Wie ist das für dich gewesen, wo du plötzlich so zwei junge Menschen gehabt, wo dich plötzlich um Rat und auch gewisses dann angefangen haben, Fragen, wo du vielleicht früher mit dir selber ausgemacht hast, hast du auch müssen nicht jetzt über die eigene Schatten springen? Ich nehme dich sehr offen wahr, aber gleich so mit dir selber ein bisschen ringen zuerst jetzt plötzlich so, das ist einfach für dich klar gewesen. Da gehe ich jetzt voll rein.
Ich glaube, es ist aber genau umgekehrt. Okay. Ich bin, glaube so ganz fest extrem in die andere Richtung, dass ich unbedingt will, dass meine Kinder mir alles können erzählen können, weil ich das...
Ah, okay, ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich
weil ich das nie habe können, ist wie falsch, weil wenn meine Eltern mich heute würden hören, schwätzen, dass ich nie zu ihnen bin, ich glaube, das würde sie sehr mögen, weil das nicht ihre Absicht war, natürlich, oder?
Ist jetzt auch kein Bloßstellen.
Nein, gar nicht. Oder? Nein, ich verstehe es schon richtig. Aber ich in meinen Augen hatte das Gefühl, ich kann nicht.
Okay.
Obwohl das wahrscheinlich nicht gestummen hat in dem Sinn, aber ich für mich habe immer das Gefühl, ich kann nicht zu ihnen gehen jetzt mit noch mehr Sachen. Sie haben wie genug. Und das war schon schwierig gewesen. Kann man schon so sagen. Und darum ist es mir, glaube ich, einfach fast übertrieben wichtig, dass meine Kinder nie das Gefühl bekommen, dass sie mit etwas nicht zu mir kommen könnten. Und bis jetzt, muss ich sagen, läuft sehr gut.
Cool.
ich finde das super. Ich liebe das, wenn sie mega offen mit mir sind und mir so viel wie möglich erzählen von sich aus. Ich weiß auch, dass wahrscheinlich dann irgendwann ein Alter kommt, wo sie dann wahrscheinlich ein bisschen weniger erzählen werden. Aber ich denke, die Basis, die wir wie jetzt miteinander am Aufbauen sind, ja, dass das eine wichtige Basis ist und dass ihnen das wird können weiterhelfen oder ihnen, dass sie auf eine gute Zeit können zurückschauen können.
Wann ist denn der Entscheid gekommen bei dir, Lehrerin zu machen? Also irgendwo muss ja dann eher mal gleich reingenommen worden sein, auch wenn du schon eine Mitte-Schülerin bist. die Wissen noch mehr anzeigen und dann das auch zu vermitteln.
Mhm. Also als ich nach der SEC ins Gymi bin, habe ich mir dann schon angefangen Gedanken zu machen, was will ich überhaupt einmal studieren, was will ich überhaupt machen. Und was ganz, ganz, ganz klar war, und das ist, ja, wirklich, und das ist so lange schon klar, seit ich selber Kind bin. Ich habe als Kind, und ich rede jetzt so von einer 8-9-Jährigen, habe ich meiner Mutter immer gesagt, ich möchte später irgendwann mal 10 eigene Kinder haben. Und jetzt bin ich Lehrerin. Sie sind zwar nicht meine eigenen Kinder, aber ja. Und darum hat sich dann sozusagen wie die Möglichkeiten haben sich dann relativ schnell, wie sagt man, eingrenzt. Also ich habe wie gewusst, okay, Kind, unbedingt Kind und am liebsten noch Sprachen. Und ich bin dann schon, ich bin dann mal in dem BITS, heisst es, glaube ich, das BITS-Zentrum.
Ja, BITS.
Genau, mich mal so ein bisschen informieren.
Auch
genau. Und es ist dann recht schnell wie klar gewesen, wenn ich unbedingt etwas mit Kind machen möchte, dann ist Lehrerin sie eigentlich etwas Gutes. Und in der Sekt, da mag ich mich noch erinnern, habe ich einmal für meine Freundinnen vor einer Prüfung, vor allem vor der Französischprüfung, habe ich allen wie so eine Probeprüfung erstellt und ihnen das Französisch erklärt. Das war so das Fach, das nicht so beliebt war. Bei den meisten ist es leider bis heute noch so. Und durch das, dass meine Eltern kein Deutsch haben können oder immer noch nicht so gut können, war die einzige gemeinsame Sprache hier in der Schweiz Französisch. Mhm. Weil das die zweite offizielle Landessprache ist von Libanon und meine Eltern gut Französisch können. Und ich bin mega sprachinteressiert, schon immer gewesen, und habe früher stundenlang meiner Mutter beim Telefonieren zugelassen mit Freundinnen. Und sie hat auf Französisch geredet. Und ich weiss noch, wo dann ich das erste Mal Französisch in der Schule hatte, habe ich nicht verstanden, warum ich verstehe, was die Lehrerin sagt auf Französisch. Ich habe wie nicht bewusst wahrgenommen, dass ich eigentlich über all die Jahre am Französisch lernen gsi bin, in dem Sinn. Also durchs Gehör. Total. Ja, genau. Dann habe ich wie so gemerkt, hey, ich verstehe ja, was sie sagt. Das ist ja mega. Und zum Teil habe ich auch bei gewissen Sachen wie nicht, gar nicht gewusst, wieso das jetzt das so richtig ist. Ich habe einfach gewusst, es tönt richtig.
Ja.
Genau. Und ja, da habe ich viel erklärt und so auch gemerkt, dass mir das Spass macht. Also auch mit Gleichaltrigen, mit meinen besten Freundinnen damals zu sehen, dass wenn ich ihnen etwas erkläre und sie es nachher verstanden haben, das hat so viel mit mir gemacht.
Aha-Effekt.
Ja, das hat schon immer so viel mit mir gemacht. Das ist so ein schönes Gefühl. Mhm. Und ja, ich habe dann irgendwie gemerkt, mal, das ist etwas, was ich glaube nicht so schlecht kann, etwas zu erklären, etwas weiterzugeben. Ja, und dann hat sich einfach wie eins und eins zusammengefügt. Und dann ist es dann relativ schnell eigentlich für mich klar gewesen, ich gehe an die PH und ich möchte Lehrerin werden. Und das habe ich dann zum Glück können verwirklichen.
Wo du Lehrerin geworden bist, was ist dir über Bildung bewusst geworden, wo denn du plötzlich mit dieser Materie auf einer anderen Ebene zu tun hast, wie du selber Prüfungen machen, dich ein bisschen hinter den Mechanismus auch gesehen hast. Mhm. Was hast du über Bildung gelernt?
Mhm. Also das mit der Beziehung, was wir vorher kurz angeschnitten haben, habe ich recht schnell gemerkt, auch in der Praktika, die ich dann während dem Studium gemacht habe, wo ich dann einfach 3 Wochen in einer Klasse war, habe ich wie so gemerkt, okay, egal wie gut jetzt die Lehrmittel sind und egal wie viel ich über Methodik und Didaktik weiss, wenn ich keine Beziehung und keine Bindung zu diesen Kindern aufbauen kann, dann hören die mir irgendwie, glaube ich, gar nicht richtig zu. Und das ist mir immer auch wichtig gewesen. Und dann nachher habe ich natürlich auch relativ schnell realisiert, dass nicht jedes Kind auf die gleiche Art kann lernen und dass man auf jedes Kind muss irgendwie können eingehen und das Kind dort muss abholen, wo es steht, damit es am Schluss das lernt, wo ich möchte, dass es lernt. Das sind so ein bisschen die Hintergrundinfos gewesen, die ich wie bekommen habe im Studium und auch in meinen Praktika. Und klar, das andere sind Sachen wie, also weißt du, so die 0815 Sachen, wie bringt man etwas bei, in dem, also im Sinn von, man holt zum Beispiel zuerst das Vorwissen ab von den Kindern und tut es dann langsam einführen und so weiter, einfach so die didaktischen Sachen. Aber ich finde das andere fast wichtiger.
Jetzt steht Joel nach der PH plötzlich so vor eben diesen 10 Kindern. Wahrscheinlich sind es jetzt ein bisschen mehr gewesen. Über die Schulgrösse. Ich kann mir selber fast schon einen Unterricht machen, was die optimale Schulgrösse ist. Aber was hast denn du gemerkt? Vorher hat man viel Wissen sich angeeignet, eben Praktika. Und jetzt hat man plötzlich eine Mitverantwortung so für 10 Individuen. Und man steht jetzt von denen. Ich weiss nicht, ob du alleine Klasse gehst oder im Tandem oder mit anderen Lehrern zusammen. Aber magst du noch deinen ersten Tag als Lehrerin erinnern, wie du dich gefühlt hast, wo dich plötzlich so die kleinen Menschen angeschaut haben und denken, was erzählt ihr mir jetzt so vor?
Ich mag mich noch sehr gut erinnern an meine erste eigene Klasse. Ich hatte ein riesiges Glück gehabt, dass das tatsächlich nur 12 Kinder sind. In dem Schulhaus hat es schon 2 Klassen gehabt, 2 vierte Klassen. Es hat aber mehr Kinder gehabt, die eigentlich in die vierte Klasse hätten sollen eingestuft werden. Und darum hat man noch eine halbe Klasse eröffnet, sozusagen, ja, weil die anderen 2 schon voll waren.
Und dann bist du?
Und ich bin die Lehrerin von dieser einen halben Klasse. Genau, das sind wirklich nur 12 Kinder. Das war für mich natürlich ein Hammer, um mit so wenig Kind zu starten. Und ich weiss noch, wie ich mich einfach so gefreut habe, dass ich jetzt endlich einfach mal machen kann. Und nicht nur muss zuhören und aufnehmen und mich selber bilden, sondern dass ich jetzt kann arbeiten und kann geben und kann mit diesen Kindern etwas aufbauen. Ich bin sehr nervös gewesen. Ich weiss noch, wie ich viel experimentiert habe. Ich weiss zum Beispiel noch, wie ich irgendwie die Vorstellung hatte, zum Beispiel, dass wir jetzt in dem einen Fach mit dem Heft arbeiten und die Einträge so und so machen. Und nach 3 Einträgen habe ich gemerkt, hey, nein, das ist so ein Seich, das geht gar nicht auf, es ist gar nicht so, wie ich das will. Und ich habe den Kindern aber immer gesagt, hey, ihr seid meine erste eigene Klasse, wir gehen zusammen jetzt den Weg und ich helfe euch und ihr helft auch mir, wenn irgendetwas komisch ist oder ihr findet, hey, nein, das ist gar nicht lustig oder das passt euch nicht, dann dürft ihr mir das sagen. Ich bin einfach da, auch um mal ausprobieren und zum schauen, was geht, wie lernt ihr am besten, mit was für Methoden, was für eine Klasse sind ihr. Wir sind ja am Schluss auch eine Gemeinschaft und du hast ja dann auch eine gewisse Atmosphäre und eine Dynamik in der Klasse. Und das, mit dem muss man wirklich mitgehen. Ich kann ja wie nicht einfach mein eigenes Ding durchziehen, so wie ich es gelernt habe, obwohl das gar nicht dieser Klasse entsprechen würde. Und ich hatte zum Glück auch sehr wohlwollende Eltern gehabt. Die haben, die sind alle auch älter gewesen als ich, gell? Also ich war da irgendwie anfangs 20 gewesen und habe dann gedacht, wow, die wissen es ja eigentlich wahrscheinlich alle besser als ich, aber das Gefühl hat mir nie irgendjemand gegeben, wirklich nicht. Und, ist eine schöne Zeit gewesen. Das ist wirklich so. Ich habe dann am Schluss von diesen 3 Jahren, 4., 5., 6., ich bin Mittelstufenlehrerin gewesen, eigentlich immer noch.
Und du hast sie können begleiten?
Ich habe sie können begleiten, die ganzen 3 Jahre. Und ja, ich habe ihnen am Schluss gesagt, ich werde euch nie vergessen, ihr seid so etwas wie meine erste grosse Liebe in dem Sinn.
Und Familie,
oder? Und Familie, ja. Und erst gerade kürzlich haben 2 von meinen damaligen, also von dieser ersten Klasse, die sind jetzt über 20, haben ihr Medizinstudium abgeschlossen und haben mir ein WhatsApp geschrieben, dass sie das bestanden haben und danke vielmals, dass ich auch ein Teil gewesen bin von ihrem Weg. Also, es hat mich so berührt. Es war so schön gewesen. Ja. Und das finde ich, Das ist eigentlich wie mein Lohn, ehrlich gesagt. Das ist so, das ist das, wo am Schluss für mich rausspringt. Wenn ich so etwas erlebe, ja, das ist einfach so, so schön.
Was sind so deine 3 goldigen Regeln für Lehrpersonen? Was muss eine gute Lehrperson, wo vielleicht jetzt auch den Podcast los und so an der PA ist und jetzt denkt, da ist jetzt jemand mit Berufserfahrung und ich bin noch ein bisschen meinen Stil am herausfinden. Was muss ich mitbringen?
Ich finde, du solltest als Lehrperson versuchen, so gut dass es geht, jedem einzelnen Kind in der Klasse Gefühl geben, dass es der Oberhammer ist. Wenn das Kind von dir das Gefühl bekommt, dass es super ist, dass es gut ist, einfach so, wie es ist. Wenn man das schafft, das finde ich mega. Das ist das eine. Das andere finde ich, Fehler können zulassen und auch offen mit der Klasse können über die schwätzen, wenn man ja mal etwas nicht so gut gemacht hat, nicht gut eingeführt hat und irgendwie merkt, die haben es alle nicht verstanden. Ich glaube, es liegt an mir. Ich habe es nicht so gut gemacht. Irgendwie kann es ja nicht sein. Also wenn es ein, zwei nicht verstehen.
Ja, okay.
Genau. Und da, ja, wirklich vor der Klasse können anstehen. Und das ist vielleicht wie so Punkt 2 und 3 zusammen. Ich finde, wie auch so der Klasse das Gefühl geben, dass wir eins sind und dass ich auch dazugehöre. Nicht, dass sie etwas sind und ich etwas anderes bin, sondern dass wir zusammen in dieser Klasse, in diesem Schulzimmer eins sind und dass wir zusammen einen Weg gehen. Wenn man so ein Klima schafft in einer Klasse, habe ich das Gefühl, ist gutes Lernen möglich, ist Motivation möglich, sind zufriedene Kinder möglich, sind glückliche Kinder möglich. Und ich bin überzeugt davon, dass ein Kind nicht lernen kann, wenn es nicht gerne in die Schule kommt. Und dass es gerne in die Schule kommt, für das muss man vielleicht einfach ein bisschen etwas dafür tun. Bei den einen ist es einfach so, dann hat man Glück. Und bei den anderen heisst es vielleicht ein bisschen mehr Arbeit. Aber es lohnt sich extrem.
Ja, was ich auch noch würde sagen, ist fördern und fordern auch. Also auch klar ein richtig vorgehen. Schon ein Spielraum geben, aber auch Leitplanken, wo man merkt, bis da hin geht. Und das sind Regeln und vielleicht auch die Regeln miteinander aushandeln, aber nachher auch die Regeln klar einfordern. Ich habe immer bei den straighten und auch, wie soll ich sagen, ein bisschen strenger, aber im positiv streng gelernt und auch gerne gelernt. Und ich habe zwei, drei so Pädagoginnen gehabt, wo ich gewusst habe, wenn ich dort versage, so enttäusche ich nicht nur mich, sondern sie auch, weil sie sich auch den Arsch aufgerissen haben, um es mir wie verklicken. Und nur weil ich jetzt einen pubertierenden Schub hatte, habe ich nicht wollen. Und darum denke ich, eine gewisse Geradlinigkeit, vor allem wenn es in die Pubertät geht, wo dann halt wirklich auch ausreizen, wie muss stattfinden, ist Klarheit auch ein wichtiger Teil. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Absolut, das unterschreibe ich zu 100%. Meine Lieblingslehrpersonen waren auch genau die gewesen. Und ich bin als Lehrerin auch so. Ich bin auch als Mutter so.
Hätte ich dir nicht schon gegeben?
Schon gegeben, ein bisschen gut. Ja, auch als Mutter bin ich so. Ich finde, es ist einfach wahnsinnig wichtig für ein Kind, dass es weiss, woran das es ist und was von einem verlangt wird. Und auch, was passiert, wenn man das und das nicht macht oder macht. Das ist Struktur, die Kinder brauchen. Das sind Anhaltspunkte, die Kinder brauchen. Das ist extrem wichtig, sonst ist man wahnsinnig verloren. Und ich finde auch, streng sein, wie du gesagt hast, im Positiven.
Klar halt
auch. Klar, absolut. Und auch konsequent. Ja. Das ist schon auch wichtig, dass man nicht einmal so ist und mal so. Die Kinder müssen dich fassen. Die Kinder müssen können wissen, wer du bist und wie du bist. Und für das musst du selber wissen, wer du bist, natürlich, aber
ja,
das auch durchziehen, oder?
Und eine gewisse Authentizität braucht es eben auch, weil ich habe nachher vor allem mit der Sozialpädagogin immer gesagt, ich könnte schon Regeln aufstellen. Aber wenn ich merke, dass du jetzt mir Regeln aufbürdest, wo ich 100% weiss, dass du dich selber nicht bei dir einhaltest, dann nehme ich dich einfach nicht ernst.
Ja, 100%. Frag mal meine Kinder zuhause. 100%, natürlich.
Es geht
nicht. Nein, es geht nicht. Das ist so, absolut. Das ist absolut so. Und das, was ich vorher gemeint habe, mit eben so Fehler zugeben und mit der Klasse, das ist für mich
in Dialog.
Ja, und das ist für mich auch ein Punkt von authentisch sein. Ich bin so, wie ich bin, und wenn sie mich können spüren und fassen, dann bin ich authentisch, dann nehmen sie mich auch ernst. Ich habe auch immer gefunden, wenn man das wie geschafft hat, dann ist es auch recht einfach, zum Switchen zwischen, jetzt haben wir es lustig, jetzt können wir miteinander ein bisschen witzeln, jetzt ist es gerade nicht so ernst und jetzt ist es aber ganz ernst und jetzt folgt er mir und jetzt hört er dazu und jetzt ist es wichtig.
Und dann,
dann sind sie da. Ja.
Also ich bin jetzt gerade, also ich könnte alles abkaufen. Ja, das ist jetzt ernst.
Ja, der
das
Blick.
Ist jetzt ernst.
So gut, dass du das sagst. Ja, der Blick. Der Blick, einfach der Blick, der bringt es. Das ist wirklich...
Du bist jetzt schon länger in dieser Materie. Und jetzt mache ich eine provokante Einstiegsfrage. Was muss Bildung für dich ändern, dass sie wieder so wird, wie Bildung sein sollte? Und da kritisiere ich jetzt immer ein System, aber du bist so lange jetzt auch schon in dieser Materie drin und ich merke dein Herzblut und ich höre aber nur immer, alle sind gestresst, alle Lehrerinnen sind gestresst, Kinder sind gestresst, die Eltern sind gestresst und alle schieben sich irgendwie Karten zu, um den Hosenlupf machen und die Politik sagt, ja, so, was müsste konstruktiv passieren? Oder wir können es auch anders aufgleisen, wo hast du in dem System gestartet und wie hat sich das System jetzt in den Jahrzehnten bewegt?
Ja, keine einfache Frage.
Irgendwann
müssen die schwierigen Fragen kommen, gell? Und auf
und eben, ich bin nicht, ich warte nicht, dass du mir die Lösung
nein, präsentierst. Nein, die habe ich auch nicht.
Weil natürlich. Gesellschaft muss sie lösen.
Ja, aber auf jeden Fall.
Du bist so drin und du liebst deinen Beruf. Also, wie du dir schon auch Gedanken gemacht hast.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sind, glaube ich, sehr viele verschiedene Ebenen. Und also wir müssten 3 Stunden hier miteinander sitzen, damit wir das schwätzen. Das machen wir jetzt nicht.
Kommt schon gut.
Kommt gut. Ja, wo fange ich an? Also, was sich verändert hat, merke ich auch ein bisschen das Zuhause der Kinder. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, kannst du jetzt vielleicht denken, weil das jetzt nicht wie direkt mit dem Schulsystem zu tun hat.
Moment, ich sehe das schon. Aber ich würde jetzt da gerade einen Gegenentwurf, bei dir hat es ja gleich geklappt. Ja, also, so.
Ja. Ja. Also, die Lehrpersonen sind gestresst, das stimmt. Ich erlebe das auch so. Und das ist sehr, sehr traurig und sehr schade. Ich glaube, es ist wirklich ein Beruf, der einfach per se schon streng ist. Hey, sowieso.
Weil du hast,
ist ein strenger Beruf.
20 verschiedene Welten in deinem Kosmos.
Absolut. Es ist ein schwieriger Beruf. Und wenn dann die Umstände rundherum immer schwieriger werden und der Beruf ja eh schon ein schwieriger ist, dann kann es ja wie irgendwie nur noch schwieriger und schwieriger werden. Und die Umstände, die schwierig sind, sind, dass, also gell, ich finde, Kinder sind auch ein bisschen weniger bei sich. Also ich, das meine ich mit so vielen verschiedenen Ebenen. Weißt du, es ist schwierig, oder? Das fällt wie auch mit dem Zuhause an. Wie fest sind die Eltern für die Kinder da? Wie fest können die Kinder zuhause ihre Sachen ablassen. Da merkt man schon, dass unterschiedliche Kinder in die Schule kommen. Und das ist ja, dort fängt es ja wie schon an, wie ja dann, was du als Lehrperson musst auffangen in der Schule. Und diese Schere, merke ich einfach, geht immer mehr auseinander. Die Schere zwischen diesen Kindern, die es so haben zu Hause, und diesen Kindern, die es anders haben zu Hause, da hast du so eine breite Palette und das alles aufzufangen, ist wahnsinnig schwierig. Und dann wird einfach auch noch so viel verlangt und irgendwie fehlen aber die Ressourcen. Also wenn ich dann Sachen höre, wie, ich weiß auch nicht, irgendwie in der Bildung muss gespart werden, dann denke ich so, ja,
ist
ein falscher Ort zum Sparen. Ja, ist ein falscher Ort zum Sparen, weil ich einfach auch gesehen habe, wie viele Lehrpersonen schwimmen, weil sie eigentlich Unterstützung brauchen, nochmal jemanden, der ihnen hilft. Es ist auch von Schulhaus zu Schulhaus auch sehr unterschiedlich, was für ein Team das man schafft, wie fest unterstützt man sich.
Das ist halt immer Biotop.
So. Ja, natürlich, oder? Und das sind jetzt so ein bisschen die oberflächlichen Sachen. Ich meine, klar, das ganze Bildungssystem und man redet von Chancengleichheit und man sieht aber eigentlich, dass die nicht vorhanden ist und es sind so viele Sachen. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig.
Habe ich einfach ein bisschen Probleme bekommen und das ist jetzt sehr wieder meine subjektive Wahrnehmung ist, wenn man sagt, Kinder sind ein kleines Problem und ich führe das jetzt wie aus. Oder beim integrativen Schulansatz kommen dann oft, ja, jetzt kommen noch die behinderten Kinder und das mag das System nicht auf. Aber ich habe letztes Mal mit einer hochbegabten Person geredet. Mhm. Und die hat mir von ihrer Schulzeit erzählt. Mhm. Und jetzt kann man spitzfindig sagen, also alles, was ab der Norm fällt, ist einfach das Problem. Mhm. Weil ob sie hochbegabt ist oder ich behindert bin, beide haben sich im System so nicht wohl gefühlt.
Absolut.
Natürlich bin jetzt du ein Mittelschüler. Ich stehe aber den Gang weg zu gehen. Aber ich denke, wenn ja beide sagen, mir fehlt das und das, dann müssen wir wirklich nicht sagen, die Kinder sind das Problem. Ich sage auch nicht, die Lehrerinnen sind das Problem, sondern wie denken wir Schule? Und wie denken wir System? Mhm. Und wenn beide Seiten, hochbegabt und das Thema Behinderung, rausfällt und immer noch auf Kind abgewälzt wird, dann müssen wir auch mal die Frage stellen, ist ein System das Richtige? Mhm. Aber wenn ich das System in Frage stelle, da tut sich die ganze Politik und alles so querstellen. Und ich denke einfach, Bildung wird jetzt fast irgendwie, so wie man sie heute lehrt, irgendwie fast 100 oder 120-jährig und dort ist einfach nichts passiert. Mhm. Und wir haben so digitale Möglichkeiten, aber auch digitale Herausforderungen und das ganze Jobwesen wird anders, dass man vielleicht nicht mehr so muss auf gewisses beharren, als wäre das Evangelium. Sondern ich wünschte mir eine Bildung, die einem fürs Leben das Rüstzeug angeht. Natürlich Kopf rechnen und schön schreiben und alles. Aber mit der ganzen Digitalisierung wird das hinfällig. Mhm. Also ich würde mir mehr Medienkompetenz wünschen, aber ich weiß, ich rede da mit der falschen Person, aber ich denke, man müsste Systemfrage wirklich mal stellen und sagen, wie wollen wir die nächsten 100 Jahre Bildung fabrizieren?
Ja, ich bin bei dir. Und ich hoffe nicht, dass du es jetzt vorher so überkommst, als hätte ich es auf die Kinder abgewälzt. Dann haben wir uns richtig verstanden.
Nein, aber einfach, das wie mir immer.
Absolut. Also, Kinder sind sicher nicht das Problem. Also, das, natürlich nicht, oder? Das steckt so viel anders dahinter. Und ja, das Bildungssystem, das ist schon so. Es ändert sich einfach nichts, wie du sagst, oder?
Die letzten 20 Jahre, da bist ja du auch, und ich bin jetzt 30, du bist anfangs 40, das darf man glaube ich schon sagen. In den letzten 20 Jahren ist Digitalisierung rechts überholt. Mhm. Also ich bin noch in der Sonderschule, müssen mit einem Bleistift schreiben. Ja. Dort ist der Computer erst gekommen, hat es eine Computerstunde gegeben. Mhm. Und ich glaube, dort müssen wir einmal anhocken und schauen, wie kann man die heutigen Möglichkeiten, weil die Berufswelt fordert das. Und wie wollen denn das Kind lernen? Die Eltern sind überfordert, weil sie eben noch mit dem Bleistift geschrieben haben.
Das ist so. Und das ist sehr, sehr ein breites Thema. Das mit der Digitalisierung, das ist wie eine Medaille, die man dreht in die eine oder in die andere Richtung. Einerseits gehört es so fest zu unserem Leben dazu, kann so viele Sachen vereinfachen, so viele Sachen besser machen, so viele Sachen ja, uns auch weiterbringen. Und die Überforderung von den Eltern ist einfach, weil es irgendwie, auch wenn es nicht so neu ist, ist es für so viele Eltern gleich eine neue Art zum Denken, dass jetzt die Digitalisierung irgendwo muss Platz haben. Und man ist, glaube ich, im Moment noch so ein bisschen, so wie in einem luftleeren Raum, wo man einerseits wie probiert, ui, mein Kind muss so wenig wie möglich am Handy sein und muss so viel wie möglich weg von dem Digitalen. Und andererseits, wie kann es aber mit dem Digitalen das Beste machen, was es machen will? Man ist die ganze Zeit irgendwie am herausfinden, wie ist es nützlich, wo hilft es und wo ist es schädlich. Und da denke ich auch, dass da die Schule noch einiges mehr kann investieren kann, um da weiter einen guten, gesunden Weg zu schaffen, dass man so seine Zukunft, in die Zukunft kann gehen kann.
Ja, und vor allem, gell, also ich sehe natürlich schon, die Schulen probieren, aber wenn du mit Maximalentscheidungen gehst, wie Handyverbot, so, ist es auch wieder einfach eine Pflasterli-Politik auf eine Wunde, wo man muss wieder gemeinsam lösen. Aber meine Schwester arbeitet in einem Hort und sie ist auch in der Bildung angegliedert und sie sind jetzt gerade beim Kickoff ein Input-Referat gehabt von einem Hirnforscher. Und der sagt ganz klar, Social Media müsstest du Jugendlichen verbieten. Mhm. Weil es ist einfach nicht einmal wegen was passiert, sondern sie können es nicht verarbeiten. Es geht nicht. Aber was macht jetzt die Schule, weil sie selber überfordert sind, verbietet sie es einfach. Ich habe ein Autoritätsproblem. Ein Verbieten hat mich nur gelustig gemacht, den Zehen oder den Fuß über die Grenze zu setzen. Und ich fühle mich abgeholt, wenn man mich einfach verbietet, ohne können zu rechtfertigen, warum man es verbietet. Sondern mir muss man in den Dialog treten. Und jetzt kann man so sagen, ja, das müssen die Eltern, aber ich glaube, wieder da müssen wir als Gesellschaft los. Aber ich weiß nicht, wie es du siehst.
Also meine Tochter ist jetzt in die Sek gekommen. Vorher war das Handy eh gar kein Thema gewesen. Im Primarschulhaus ist das sowieso, also es ist wirklich einfach wie nicht so Spass, das war kein Thema gewesen. Sie haben es eh nicht mitnehmen und. Jetzt in der Sek kann man es den Kind, den Jugendlichen nicht verbieten, um es mitzunehmen. In dem Schulhaus, wo jetzt meine Tochter ist, gilt ein Handyverbot. Das heisst, sie kommen am Morgen, sie müssen das Handy abgeben und sie kommen um 3:30 wieder über. Gleichzeitig habe ich von einer Kollegin, die einen Sohn hat, der jetzt ins Gymi gekommen ist, erfahren, dass dort kein Handyverbot herrscht. Und ihr Sohn verbringt Zähnepause und Mittagspause am Handy. Vielleicht ein bisschen allein, vielleicht noch mit ein paar anderen, die einfach halt, man ist wie ein bisschen nebeneinander und nicht miteinander.
Ja.
Das sind jetzt zwei unterschiedliche Handhabungen von Handy. Und jetzt meine ganz persönliche Meinung, und ich glaube, ich rede jetzt mehr als Mutter, muss ich ehrlich
alles
sagen.
Alles gut,
ich bin, bin ich auch, auf jeden Fall. Ich bin mega froh, dass meine Tochter in der Pause muss mit den anderen Kindern, Jugendlichen schwätzen und nicht alle im Bildschirm hineinschauen. Zum Glück haben sie aber auch, das ist jetzt mit dem Lehrplan 21 ja eingetreten, das eine neue Fach Medien und Informatik. Dort ist es wichtig, dass der richtige Umgang mit Medien angeschaut wird. Und das machen sie. Und das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Einerseits sollten sie in ihrem Alltag, wenn sie in der Schule sind, nicht am Handy sein, was ich jetzt gut finde. Und andererseits ist es genauso wichtig, dass sie einfach, dass in der Schule das richtige Fach da ist und dass man dort Zeit investiert, dass dort auch gute Lehrpersonen, die daraus kommen, Fachleute, die den Kind alles beibringen können. Über Medien. Auf jeden Fall. Weil wenn ein Kind richtig mit den Medien kann umgehen kann, dann ist das natürlich ein Gewinn. Das ist ja nichts Schlechtes. Und nochmal schnell wegen dem Hirnforscher, ist es glaube ich, was du vorher gesagt hast, wegen den sozialen Medien. Ich habe auch mal ein Referat gehört und dort hat einer gesagt, dass das so spannend ist fürs Hirn. All die
Dopamin.
Ja, die schnellen Reels und all das, was sie schauen, dass alles andere so langweilig wirkt, dass du das Kind mit fast nichts anderem mehr so fest kannst begeistern und unterhalten wie mit diesen Social Media Sachen.
Und jetzt wird vom Interview einfach ein Diskussionspodcast. Wenn du natürlich siehst, dass genau jetzt auch die Weltpolitik so funktioniert, dann musst du einfach sagen, chill down und einfach einmal schnaufen und einfach entschleunigen und vielleicht jede Nachrichtensendung mit Wetterstandsmeldung rechts, links, oben durch. Aber wenn das eben merkst, aber ich auch eine Zeit lang so Doomscrolling gemacht am Abend. Und ich kann wirklich, ich muss sagen, ich kann mir zuschauen, wenn ich verdumme.
Ja, ja. Ja.
So, und mein Hirn ist jetzt schon 35-jährig, aber ich habe schon für den Dummungsmoment, ist das für ein Hirn, das noch weich ist.
Ja, absolut. So. Absolut, absolut, das ist so. Und ja, also ich als Mutter habe schon ein bisschen Angst so vor, einfach vor der Isolation ein bisschen, was, da, was so, ja, das Gerät mit sich kann bringen. Ja, wenn man gut damit umgeht, hey, unbedingt, dann ist es gut, aber auch das, das muss wie gelehrt werden. Es passiert wie nicht einfach so von allein. Und ich denke da auch, weißt, wenn du sagst, eben Verbot und Regeln und so mit dem Handy, also in Austausch bleiben mit dem Kind, das ein Handy hat, ist einfach unwichtig. Das Kind fragen, wie, was schaust du dort, was interessiert also dich? Ja, können wir mal zusammen etwas schauen?
Interaktion.
Oder, genau, dass man ein bisschen weiss, was läuft. Ein bisschen für Regeln bin ich schon auch. Also unsere Tochter hat jetzt zum Beispiel auch ihre Sperrzeiten und ihre Bildschirmzeit, wo sie wie nicht dafür beschreibt, aber auch da, wenn sie dann mal mehr braucht, dann geben wir ihr das. Aber es kommt sowieso und je älter sie wird, desto mehr kommt sie über und dann hat sie einfach wie auch langsam Zeit, zum Lernen, richtig mit dem umzugehen.
Ich glaube halt einfach, das ist das Wichtigste. Es ist immer Kommunikation immer. Und Dialog.
Ja, immer.
Egal bei welchem Absolut. Thema. Es ist wirklich ist
so.
Wurscht.
Ja, das ist es so.
Aber dass man Zuhörerinnen jetzt nach 3/4 Stunde auch noch mal abholen. Warum kennen wir uns?
Ja, das ist recht spannend, gell? Also ich bin, wann war das?
Letzten Herbst.
Letzten Herbst, das stimmt.
Ja, Kreiskonvent.
Ja, jetzt ist schon gleich wieder einer, richtig, genau. Am letzten Kreiskonvent im Herbst, im Volkshaus ist das gewesen, gell?
Letztes Jahr, also
letztes Jahr, im 24, genau, bin ich an dem Kreiskonvent gewesen und da bist du der Gast gewesen. Und ich habe dir, ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist, eine Stunde vielleicht. Also auf jeden Fall etwa eine Stunde oder 50 Minuten. Drei Viertel. Also ich bin einfach gepackt und habe zugelassen und bin so interessiert an allem, was du von dir und deinem Leben erzählt hast. Und habe dann gerade gewusst, dass ich dich mal einladen will. Jetzt bin ich vor, jetzt bin ich noch zuerst bei dir, bevor du zu mir kommst. Aber ich habe dort wie gewusst, ich möchte dich mal einladen in meinen Begabtenförderungsunterricht. Nebst dem, dass ich DATS-Lehrerin bin, bin ich auch Begabtenförderungslehrerin. Und ich arbeite nach den Intelligenzen von Howard Gardner. Das sind Intelligenzen heissen zum Beispiel räumliche Intelligenz, sprachliche Intelligenz, interpersonale Intelligenz, naturalistische Intelligenz und so weiter. Weil er gesagt hat, dass jeder Mensch auf irgendeiner Art und Weise, in irgendeinem Bereich, auf irgendeiner Ebene eine Begabung hat. Es sind nicht nur die, die einfach gescheit wirken in dem Sinn oder ein höheres IQ haben, einen höheren IQ haben, sondern da steckt viel mehr dahinter. Und ich versuche, alle Intelligenzen einen Kurs zu machen, einen Kurs anzubieten bei uns an der Schule, von Quintal zu Quintal. Und so versuche ich, eine breite Palette an Schüler und Schülerinnen anzusprechen, die dann zu mir kommen können in den jeweiligen Kurs, wo sie das Gefühl haben, in diesem Bereich haben sie eine Begabung. Und die eine Begabung oder die eine Intelligenz ist eben die interpersonale Intelligenz. Das heisst so viel wie ein bisschen so Sozialkompetenz, Empathie, eben sich in andere Menschen können einfühlen. Und dort finde ich es nicht so einfach, mit dem Kind etwas zu machen. Ich meine, was macht man da? Einerseits kann man so viel machen, andererseits muss es ja gleich ein strukturierter Unterricht sein. Ich habe keine Lehrmittel, keine Materialien, also ich muss mir alles mehr oder weniger aus den Fingern saugen. Und als ich dich dort gesehen habe, habe ich gedacht, okay, der Jan, er muss mal zu mir kommen in den einen Kurs interpersonale Intelligenz. Dort habe ich dann Kinder, die empathisch sind, die sich aber auch interessieren für andere Art von Menschen, die anders leben als jetzt sie leben zum Beispiel. Eine andere Gruppe Menschen. Und ich habe mal eine blinde Frau eingeladen. Das war mega spannend gewesen. Dann habe ich wirklich gemerkt, das ist so. Das ist auch Bildung, oder? So lernt man Kinder auch nochmal anders kennen und bringt ihnen einfach nochmal einen anderen Zugang. Und aus dem kann
Wissen entstehen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, das ist wie Wissen, das Wissen, das sie jetzt haben über eine Frau, die blind ist und wie sie ihr Leben meistert, haben sie direkt bekommen. Da habe nicht ich ihnen etwas erzählt, weil ich das irgendwo gelesen oder gehört oder erfahren habe, sondern der 1-zu-1-Kontakt ist so wertvoll. Und dann habe ich einfach gedacht, das wäre so lässig, wenn du mal würdest kommen.
Also kommen
zu mir. Auch. Du kommst auch, gell? Eben, genau. Ja, und dann habe ich dich darauf angesprochen und dann hast du mir gesagt, ich soll doch zu dir in den Podcast. Und da bin ich, bevor du bei mir gelandet bist. Genau.
Ich habe die neue Intelligenz so angeschaut und das ist schon auch das, wo ich so merke, das sind so meine Kompetenzen, so zwischenmenschlich und so. Aber meine Intelligenz momentan extrem spannend finde, jetzt muss ich schauen, dass ich sie zusammenbringe, ist existenziell.
Ja.
Das finde ich.
Die tönt sehr wichtig.
Nein, aber sie ist auch mega cool.
Ja, natürlich.
Also. Und dann kann ich auch gewisse Parallelen, so, wo ich jetzt so mich anfangen beschäftigen, seit ich eine Nahtoderfahrung hatte, vor 10 Jahren, so Überleben, Tod, Sinn, Unsinn, was macht Angst, was ist Freude, also so wirklich, und das ist etwas, was mich heute noch fasziniert, also eben das andere auch, so Schwächen, Stärken und so, aber ich würde sagen, von dem, wo du mich in den Kurs, ist das andere wie so 2.0. Es geht noch ein bisschen tiefer ins Wer sind wir?
Ja.
Wer sind wir in einer Gesellschaft? Und ja, wie wir interagieren. Das andere ist so, wer bin ich und was ist Leben? Mhm. Und das ist hochspannend.
Absolut.
Also, wenn du den Kurs anbietest, für die Jugendlichen, dann könnte ich sogar auch noch philosophieren. Also. Einfach philosophieren mit dem Philosoph. Also, das finde ich, also, wirklich, weil ich bin momentan wieder dran, weil das hat mich eben auch noch fasziniert und das hat mich eben auch gerade angesprochen. Jetzt wieder ein bisschen überspitzt. Mir hat man ja nicht viel Kredit gegeben in der Schule. Weil ich bin ein klassischer Sonderschüler. Und ich habe eigentlich, wenn man es jetzt so anschaut, nur aus mir selber geschöpft.
Ja.
Und aus meinem eigenen Willen etwas zu machen. Darum, ich sage, Schulbildung und so eine Orientierung. Ich habe super Pädagoginnen, ich habe schlechte Pädagoginnen, alles drumherum. Aber was du aus dir selber schöpfst, ist dann eigentlich viel entscheidender, wie was der Bildung schöpft. Aber irgendwie brauchst du Bildung, um über dich selber nachzudenken. Mhm. Und nachher brauchst du aber Bildung, bin ich jetzt ein bisschen spitz, nicht mehr so stark, dass du sagst, wenn du eine schlechte Schulbildung hast, das Leben ist vorgespurt, sondern du kannst ja noch selber viel rausgrübeln.
Ja, auf jeden Fall.
Aus dir selber. Ja. Aber irgendwo brauchst du das Grundvertrauen.
Natürlich.
Ob das ob das Lehrerinnen sind, ob das Familien ist, ob das irgendwie ein Person ist, die dich prägt, du brauchst die Kernelemente. Und das sind natürlich Lehrerinnen prädestiniert.
Ja.
Aber sie können da auch viel kaputt machen.
Das ist so, absolut, das ist so. Das ist ja, das Traurige, wenn denn das wirklich so ist. Aber ich kenne das auch. Also ich hatte auch Lehrpersonen, die nicht gut waren.
Und gleich sind die prägend, oder?
Ja, natürlich.
Manchmal schmecke ich heute noch ein paar Filme von gewissen Lehrerinnen, wenn es so darum geht.
Ja.
Darum finde ich auch Lehrerinnen, und darum tue ich auch deiner Zunft und auch dir wirklich sagen, ihr habt gar nicht so einen einfachen Job, weil ihr müsst über Zukunft manchmal eine Ist-Situation abbilden. Mhm. Vielleicht macht ihr aber den Knopf erst in 2-3 Jahren auf, oder sie.
Mhm. Das ist so.
Und, aber die Bewertung, die kann dann recht pushen oder downen, je nachdem. Aber ihr müsst ja aus dem Ist-Zustand, das ist dann eben manchmal schon auch die Gretchenfrage.
Ja, das ist so. Und das ist so eine von den, oder das ist so der Druck, den ich mir selber wie auch mache, als Lehrperson, aber auch als Mutter. Was hat mein Verhalten und ja, mein alles, was ich mache mit diesen Kindern, sagen das meine eigenen, sagen das meine Schüler, Schülerinnen, was hat das für eine Auswirkung auf ihr Leben? Nicht, dass ich mich mega wichtig will, nein, überhaupt nicht. Und natürlich, zum Glück haben sie noch ganz viele andere wichtige Bezugspersonen in ihrem Leben. Aber es ist so das, was du gesagt hast, sie sind einfach auch in einem sehr heiklen Alter, wo einfach sie saugen auf in einen Schwamm und alles, was passiert, ja, passiert entweder gut oder es passiert halt nicht so gut und sie prägen die beiden Richtungen. Und sich dem zu bewusst sein als Lehrperson oder auch als Mutter. Das
und du machst Wählen.
Also, ja, selbstverständlich.
Leben ist immer try and error.
Natürlich. So. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber auch da, gell, also ich finde, wieder, wenn man Fehler macht
und die kommuniziert,
sind es in meinen Augen einfach irgendwo wieder auch ja, okay, in dem Sinn, also die Fehler selber sind nicht okay, aber eben, wie du sagst, es passiert. Aber es macht etwas mit dem Gegenüber oder mit der Person, wo eben der Fehler passiert ist, oder Personen, dass sie auch lernen, das ist auch eine Art von authentisch sein, oder? Dass sie auch mitbekommen und sehen, aha, sie macht Fehler. Ah, dann darf ich ja auch Fehler machen. Ja. Aber sie geht nachher so damit um, wenn sie Fehler macht.
Und nicht.
Und das bringt so viel. Ich sehe das auch zuhause. Immer mehr merke ich, wie meine Kinder das wie auch gelernt haben. Können sagen, es tut mir leid, das habe ich falsch gemacht. Und so, ah, okay, wow, cool. Hey, das, jetzt fruchtet es, oder? Das, was ich versuche vorzuleben. Ja,
und bei mir, oder? Vor allem, wenn man jetzt anschaut, meine LehrerInnen, eben, über die Machart kann man bei gewissen diskutieren, aber manchmal sind sie auch ein bisschen arme gewesen, weil bei mir hat man erst mit 25 gesehen, dass ich ein totes Organ im Körper hatte, das halt immer vergiftet hat, darum bin ich manchmal auch in der Schule nicht so ansprechbar gewesen. Und man hat erst jetzt vor 2 Jahren gemerkt, mit der heutige Optikertechnik, dass ich einen Gendefekt auf den Augen habe, wo mir lesen und schreiben erschwert.
Wahnsinn.
So.
Ja.
Und jetzt habe ich aber gleich immer noch die Sachen drin, wie mir gewisse Lehrerinnen gesagt haben, du solltest weniger reden, sondern du musst dir mehr Mühe geben, dann klappt es. Und gewiss hätte ich sie geblendet und so. Also, Ich kann langsam den Frieden machen und sagen, sie haben es nicht besser gewusst. Aber gleich, wenn ich einen Fehler mache, kommen die sofort wieder. Und darum sage ich immer, ja, du kannst das denken, aber du es nie verbalisieren.
Ja.
Aber dann muss ich dir nicht sagen. Aber ich sage einfach, ja, du bist auch ein Mensch, du hast auch mal einen schlechten Tag, aber du weißt nicht, was sein Gegenüber aus dem gesagt für ein Luftschloss baut. Du weisst es nicht.
Ja, absolut. Das ist wirklich so. Man weiss auch nie, ja, was die Person sonst durchmacht oder wie es der Person sonst geht oder was es sonst noch im Leben hat. Und wir tun einmal schon sehr schnell auch Vorurteile irgendwie kreieren oder einfach auch schnell
reinschiessen, oder? Das andere ist halt anstrengend.
Ja, ja.
Ja, aber das andere ist halt wirklich...
ja, natürlich. Das andere ist... Ja, es hat niemand gesagt, es ist einfach.
Nein, aber gehst du einen Trampelpfad, wo du einfach weisst, Ende Jahr musst du benoten, machst die Schubladen auf, schaust dann da. Oder gehst du spannende, aber vielleicht mit mehr Steinen, mit mehr Kurven, mit mehr Auseinandersetzung. Und dann hilft es einfach, die Existenz einmal zu fragen und denke, alles sind Individuen.
Ja, ja.
Und ich begleite sie nur einen Teil vom Weg. Und ich kann ja das auch meinen Schülern erklären, momentan muss ich dich so bewerten.
Ja.
Aber das sagt nichts aus
ja.
als dir, als Person. Das kriegt kein Lehrer und keine Lehrerin, kein Professor einen Zacken aus der Krone und sagen, das sind Spielregeln.
Mhm.
Es ist momentan Status quo. Wenn du willst, in dem System weiter so machen, dann kannst du dich verbessern mit diesen und diesen Skills. Aber das hat nichts mit dir als Mensch. Als Mensch bist du safe.
Ja. So. Ja, absolut. Ich finde auch, also auch wenn ich mit meinen Kindern zuhause oder auch in der Schule ein Verhalten tadle oder irgendetwas, dann ist es mir wie auch wichtig, also meinen Kindern zuhause sage ich das auch immer wieder, es geht um das Verhalten, wo du jetzt gerade
in einer Gesellschaft oder in der Interaktion mit mir oder so.
Ja, ganz genau. Es bist nicht du. Nicht du bist schlecht. Nicht du, nicht mit dir stimmt etwas nicht, sondern das, was du jetzt gemacht hast in dem Kontext. Und das muss man aber auch lernen als Kind, weil sie nehmen natürlich alles wahnsinnig persönlich. Und das braucht so
viel.
Ist logisch. Ja, natürlich, natürlich. Und es braucht so viel Fingerspitzengefühl, um das richtig überbringen, dass das Kind auch richtig einordnen kann. Ist nicht immer einfach. Klappt vielleicht auch nicht immer. Auch wenn man es so meint, kann es leider vielleicht auch passieren, dass es falsch überkommt. Aber ich glaube auch, das könnte man spüren, wenn es falsch überkommt ist beim Gegenüber. Und es dann nochmal versuchen, richtig zu stellen. Oder,
ja, und halt wie immer, Fehler gehören dazu und zu Fehlern stehen.
Absolut.
Ist, glaube ich, das, wo man kann das ganze System auch neu resetten.
Ja, das ist so.
Um einen Klammerschluss anzubekommen, wir haben angefangen mit deiner Kindheit. Jetzt bist du Taz-Lehrerin für Kinder, die selber nicht Deutsch als Muttersprache haben, die jetzt hier in die Schweiz kommen. Wie ist das jetzt, wenn man jetzt wieder Joel nimmt, der vielleicht allein im Kindergarten gestanden ist und jetzt plötzlich, bei dir hat sie das noch nicht gegeben, jetzt plötzlich mit so Biografien wie bei dir wieder konfrontiert wirst und wieder den Kreisschluss haben mit am Anfang vom Interview.
Mhm. Ich glaube einfach, also mein Vorteil für mich, ich hoffe, es ist auch ein Vorteil für die Kinder, ist, dass ich die Kinder so gut kann verstehen. Ja, es ist, weißt, man kann auch schnell sagen, hey, ich weiss, es ist schwierig. Mhm. Ich weiss, es ist nicht so einfach gerade für dich. Ich weiss, du musst mehr kämpfen als andere. Das kann jeder. Das ist auch, sicher auch ernst gemeint. Vor allem, weißt,
ich glaube, das kann man wieder im Parallel ziehen. Ein Mensch mit Behinderung wird nur verstanden.
Ja.
100% von einem Menschen mit Behinderung.
Absolut.
Ein Pädagoge, der sich angeeignet, weiss, er kann es nachvollziehen, abstrakt, aber er weiss nie, wie es ist, wenn du angeschaut wirst, wie du angeschaut wirst.
Ja.
Das weisst du nur, wenn du selber
die
eigene Biografie
absolut hast. Wie man sich fühlt, was das heisst, wie es zu Hause aussieht, was für Anforderungen von den Eltern an Kinder gestellt werden. Das sind andere Kulturen und das ist einfach ein anderes Aufwachsen. Und ich weiß, wie das ist. In meinen vier Wänden bin ich wie im Libanon gewesen. Und dann habe ich einen Schritt aus der Tür gemacht und bin in der Schweiz gelandet.
In Zürich?
In Zürich.
Das ist schon die grosse Weiterheit. Natürlich. Wenn du irgendwie zu Zahn oder ja. Die Schweiz wärst, ja. Dann wärst.
Genau, oder? Und es ist nicht so, dass Libanon und Zürich wahnsinnig ähnlich sind. Also es ist nicht so, dass ich einfach einen Schritt, sagen wir, von, ich weiß auch nicht, irgendwie in ein Nachbarsland bin, wo irgendwie noch ähnliche Kulturen und Zeiten herrschen. Das ist wirklich ganz anderes Leben. Da bist du auch als Person ein anderer Mensch. Also das switchest du immer. Ich merke das noch bis heute, wenn ich im Libanon bin ich anders. Obwohl sie dort finden, ich bin eine wahnsinnige Schweizerin und da findet man auch, du bist so eine Libanesin, oder?
Ja, das ist ja immer das, wo eigentlich Sekundis und Sekundas Schwierigkeiten, was sind sie jetzt?
Weil natürlich.
Da sind sie nicht Schweizer und dort sind sie aber auch nicht mehr das. Mhm. Und dann fährt man wieder an von Schubladisieren und dann sind dann halt alle plötzlich so.
Ja, genau. Ja, und darum denke ich, ist es mein Vorteil, mein Glück, vielleicht auch das Glück für die Kinder, die zu mir in den Unterricht kommen dürfen, ich hoffe es zumindest, dass sie sich von mir wirklich verstanden fühlen und ich ihnen nicht nur Deutsch kann beibringen, sondern auch noch viel mehr Selbstvertrauen und einfach ein Selbstbewusstsein, sich selber, das Vertrauen sich selber und auch den Mut zu haben, um einfach können, den Weg zu gehen, wo man gehen will, weil es ist möglich, dass man, also ich hoffe, dass ich weiß, es ist nicht für alle gleich möglich, das ist aber wieder ein anderes Thema, aber ich hoffe, dass es einfach für ganz viele möglich ist, so wie es für mich auch zum Glück möglich war, ist, dass man den Weg gehen kann, wo man geht, egal von wo dass man kommt und wie dass man gestartet hat in seine Schulkarriere, dass man am Schluss ein bisschen seinem Traum folgen darf.
Aber wenn man jetzt sieht, dass die erste Klasse dir jetzt schreibt und so dir auch danke. Also ich habe jetzt im ganzen Interview, wo wir noch nicht am Schluss sind, wirklich das genossen, mit dir im Austausch zu sein. Und ich merke, dass du brennst, dass du offen bist, dass du auch kritisch hinterfragst. Darum, also wenn ich könnte, würde ich gerne zu dir in die Schule
gehen. Ja, so schön.
So, nein, wirklich ohne Quatsch. Aber bevor wir fertig sind und bevor ich weiter Lobelei nicht nein über dich gieße, obwohl ich das wirklich meine, jede Gästin oder Gast darf mir jetzt auch noch ein, zwei Fragen stellen.
Wenn ich das vorher gewusst hätte.
Nein,
das hast du mir nicht gesagt.
Ich fahre das aber einfach sagen.
Das ist jetzt mega schön, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Zwei Fragen. Okay. Egal welche.
Egal,
einfach irgendwelche Fragen. Okay. Was ist für dich etwas vom Schönsten, was du aktuell in deinem Leben darfst erleben?
Ich habe, glaube ich, eine Bestimmung gefunden, wie ich die nächsten 20, 30 Jahre ausfüllen möchte. Wie ich das schon im ersten Interview mit dem Akuten gesagt habe, ich bin dran, eine Beratungsfirma am Aufbauen für Inklusionsthemen. Also, dass ich Hand reiche für Firmen, für Festivals, für der Bäcker, für einfach für die, die sich auf einen inklusiven Weg begeben und nicht einfach denken, da kommen die Kosten, da kommt das, da kommt dieses, da kommt jenes, dass ich sage, wir schauen jetzt an und ich mache mal eine Analyse, ich mache einen Bericht, ich sage, da und da sehe ich Handlungsbedarf, da und da könnte ihr das und das machen. Das hat bei mir jetzt einfach erste Priorität, dass ich dort über mich, und das ist auch nicht ganz einfach mit gewissen Fragestellungen, aber ich merke, den Weg will ich einfach durchziehen, egal was kommt.
Ich bin sicher, dass du das wirst schaffen.
Also, da sind wir
so wie
zwei.
Ich dich bis jetzt kenne, bin ich überzeugt. Ja. Du schaffst das.
Aber es ist halt immer auch mit der Biografiearbeit.
Natürlich.
Weil dann kann ich plötzlich fragen, kann man das finanzieren? Kann man das? Aber es wird gehen.
Das wird's. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich wünsche es mir sehr fest. Und Die zweite Frage ist das Stichwort Inklusion. Ich weiss, es ist ein mega grosses Wort. Beschränken wir uns mal nur auf die Schule. Ja. Wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Was wünschst du dir dort in Bezug auf Inklusion in den Schulen?
Dass man es endlich so macht. Also, dass man es endlich so macht und nicht immer sagt, so oder so. Mhm. Sondern, dass man uns... Also, ich muss anders schaffen. Bildungsfrage und Bildungsreformation, das ist auf einem anderen Blatt Papier. Das müsste zuerst passieren. Aber warum kann man nicht die beiden Schulsysteme zusammenlegen? Weil dann hättest du erstens mal genug Begegnungsorte, dann könntest du einfach über Schule anfangen diskutieren, über Fächer diskutieren, dann geht halt jemand, der eine Deutschschwäche hat, in die Sonderschule, in die Sonderabteilung und geht dort gut sich Push abholen. Dann hättest du aber auch genug Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Und was mich einfach stossend findet, und das ist halt auch generell das Problem, warum müssen wir trennen? Warum muss man trennen und sagen, Sonderschule, Regelschule?
Mhm. Ja.
Ich sage, beide Systeme sind reformationsbedürftig, aber darunter liegt eine Bildungsreform. Aber wenn man wirklich will, gelebte Inklusion, die im Alltag funktioniert, muss es ziemlich weit unten in den Kitas und nachher weitergezogen Begegnungsort schaffen, weil so hat man nachher weniger Berührungsängste.
Ja.
Da reden wir gar noch nicht über Bildung, ja, sondern wir müssen die beiden Schulen zusammenlegen, dann hättest du genug Ressourcen, genug Begegnung und dann können wir von Inklusion reden, weil alles andere ist Spaltung.
Ja.
Und wir sehen in der Politik, was Spaltung anbelangt.
Ja.
Es ist nicht zielführend.
Ja, das ist so. Ich bin leider oder zum Glück nicht in der Politik und ich kann nicht so viel machen.
Ich will auch nicht da.
Nein. Aber ich fange damit an, mit einem ganz kleinen Schritt, indem du zu mir in die Schule
und das habe ich kommst,
unbedingt. Und dass ich da die erste, vielleicht, also ich gehe davon aus, dass für viele Kinder das wahrscheinlich die erste Berührung wird sein, mit einem Menschen mit Behinderung.
Oder sie haben selber in der Familie.
Das oder so, das stimmt.
Das kommt ja dann immer, ob sie, wenn denn du plötzlich kommst, dann hörst du plötzlich, ja, mein Grossvater oder mein Onkel oder... Ich habe einen Cousin irgendwo, wo auch im Rostel ist. Und das merkst du sofort.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Begegnung, die ich dann schaffe.
Jetzt hat das neue Schuljahr angefangen. Irgendwann
im Verlauf das
bis nächsten Sommer
kommst du zu mir vorbei. Auf das freue ich mich wahnsinnig.
Hey,
ja.
Joëlle, danke dir viel mal.
Ich danke dir vielmals. Es war sehr spannend. Danke.